Rennrad WG Etappe 46, liebe Leute. Lang hat's gedauert seit der Folge 45. Die ist nämlich schon seit dem 18.11. letzten Jahres online. Damals sprachen wir über Swift, beziehungsweise über eine andere Trainersoftware, Titel in der Swift-Welt gefangen, Fragezeichen. Aber heute geht's nur um Outdoor, garantiert, oder Sarah?
Absolut, und ich war echt schockiert, als ich hörte 18.11. gerade eben, das ist echt schon eine Weile her, meine Güte.
Aber, wir hatten Gründe.
Ja, wir hatten Gründe, würde ich auch sagen, genau. Aber heute ist echt ein besonderer Tag, ich freue mich sehr. Nicht nur, weil heute der 1. Februar 2024 ist. Nein, heute ist der Tag, an dem Jonas Deichmann seinen neuen Weltrekordversuch bekannt geben wird. Und wenn ihr wissen wollt, welchen krassen Rekord Jonas aufstellen möchte, dann bleibt auf jeden Fall dran, denn er ist heute wieder zu Gast in der Rennrad-WG. Und somit kommen wir auch schon zu unserem heutigen Flatmate. Lieber Jonas, erstmal herzlich willkommen zu der Rennrad-WG und wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute bei uns bist.
Danke, ja. Ja, ich mich auch. Wird super.
Jonas, ich habe gleich zwei Fragen vorneweg. Erstens, also virtuell bist du ja gerade bei uns, aber wo bist du tatsächlich und wie geht's dir?
Also ich bin gerade hier im Trainingslager in Portugal und bereite mich auf mein nächstes Projekt vor. Mir geht's super, also es ist tolles Wetter, die Beine funktionieren und ich komme rechtzeitig zum neuen Projekt in Topform.
Super, Mensch, ich werde neidisch, wenn ich Portugal höre und mich freut es auch, dass die Beine gut mitmachen. Super, toll.
Ja,
da wollen wir hin.
Du hast so eine zweite Frage, hast du gesagt, ne?
Die zweite Frage war, wie es ihm geht.
Ach so, und sie geht ihm, den Beinen geht es super, den Füßen auch, alles klar. Ja, Jonas, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Du warst ja auch schon zweimal in der Rennrad-WG zu Gast. Und seither bist du eigentlich so eine richtige Berühmtheit geworden. Warst vorher schon eine Berühmtheit in der Szene, aber seit den ganzen Weltrekorden und vor allen Dingen Triathlon 360 kennt dich ja wirklich jeder. Du warst in den Primetime-Nachrichten, in Talkshows und überall. Die überregionale Presse hat über dich geschrieben, Magazine, alles. Wie viele Weltrekorde hast du denn jetzt in der Tasche?
Also meine ersten waren ja die schnellste Europa- und Eurasien-Durchquerung. Dann habe ich die Panamerika gemacht und vom Nordkap nach Kapstadt. Und dann bin ich auf Triathlon umgesattelt mit dem ersten Triathlon einmal rund um die Welt. Und da war auch die längste unsupportete Schwimmstrecke mit dabei. Und mein letztes Projekt jetzt durch die USA war jetzt kein Weltrekord. Das Projekt hat so noch keiner zuvor gemacht mit einer Doppelquerung, aber ist jetzt, soweit ich weiß, gibt es ja jetzt keinen Weltrekord für.
Okay, aber so 5 ungefähr kann man sagen.
Genau, und jetzt kommt ja das neue große Projekt, da gibt es auf jeden Fall wieder einen.
Ja, da reden wir natürlich gleich drüber.
Kann man nie genug haben.
Genau, ja.
Dazu habe ich auch gleich eine Frage. Bei diesen vielen Auftritten, die du hattest, ein paar weiß ich auch und diverse Podcast-Auftritte sicherlich auch noch. Aber welche Berühmtheiten hast du mittlerweile kennengelernt? Wer ist dir da noch besonders im Gedächtnis? Zum Beispiel im deutschen Fernsehen oder bei den ganzen Interviewauftritten zum Beispiel?
Also mittlerweile natürlich sehr viele aus verschiedenen Talkshows, aber auch von meinen Vorträgen. Ich halte auch Vorträge zum Beispiel im Profifußball und bei ganz anderen Events. Wenn ich jetzt persönlich kenne, das sind natürlich die Moderatoren, die man aus dem Fernsehen kennt. Und ansonsten verschiedene Schauspieler oder jetzt zum Beispiel Julian Nagelsmann oder verschiedene Heiko Westermann und so weiter. Also deutsche Profifußballer oder natürlich auch vom Fahrradfahren und vom Triathlon. Jan Frodeno zum Beispiel oder Marcel Kittel. Und sind sehr, sehr interessante Leute. Also es macht auch Spaß, wenn man so ein bisschen in den Medien umherkommt, was für Leute man dann trifft.
Stark.
Das hat sich schon sehr geändert bei dir in den letzten 3 Jahren, ne?
Das ist richtig. Also ich meine, ich habe das immer wegen meiner Leidenschaft gemacht und alles hat seine Vor- und Nachteile. Aber es ist natürlich, wenn man in Talkshows und so weiter ist, dann hat man natürlich auch einen Zugang zu anderen Leuten, die ein bisschen was erreicht haben. Und das war jetzt vor 3-4 Jahren natürlich noch nicht so. Das hat sich alles mit dem Triathlon um die Welt geändert und dann vor allen Dingen danach, wo ich dann eben doch in sehr, sehr vielen Medien war.
Jetzt habe ich gerade eine Frage, die mir jetzt eigentlich, hat die mir eigentlich für später aufgehoben, aber sie passt jetzt gerade gut zu Medien. Wenn jetzt RTL bei dir anrufen täte und würde sagen, Jonas, pass mal auf, du bist ja mittlerweile super bekannt, du hast die Chance bei uns in zwei Sendungen mitzumachen, zwei Formaten, Dschungelcamp in Australien oder Bachelor, für was würdest du dich entscheiden?
Oh, ich würde bei beiden gnadenlos absagen. Also ich habe interessanterweise auch schon ein paar interessante Anfragen bekommen vom Fernsehen, unter anderem auch das, ich weiß nicht mal, ich glaube es RTL mittlerweile, Turmspringen, die haben mal angefragt. Und dann hat tatsächlich auch mal eine Dating-Show, es war nicht der Bachelor, aber es war so ein ähnliches Format, die haben auch mal angefragt. Da habe ich bei beiden auch Nein gesagt. Also es ist jedem seine Entscheidung. Ich habe einfach für mich gedacht, das passt nicht zu mir.
Naja, sag mal, Dschungelcamp, ich glaube, da du ja viel auch in der Wildnis bist, wenn da auch, da ist jetzt ein Fernsehstudio, aber ich denke, da hättest du ja einiges machen können.
Also da würde ich dann eher auf sowas wie Seven vs. Wild gehen, als jetzt das Dschungelcamp, aber habe ich jetzt erstmal noch nicht vor.
Okay, gut. Aber bevor wir über das reden, was du jetzt vorhast, die Leute sind bestimmt schon gespannt. Ganz kurz, du warst in USA. Nochmal in drei Sätzen, was hast du da gemacht?
Ich bin mit dem Fahrrad von New York nach Los Angeles geradelt und dann bin ich in 100 Tagen wieder zurückgerannt.
Zwei Sätze, genau, zusammengefasst. es gab ein YouTube-Video, das habe ich gesehen, das Buch habe ich auch hier liegen. Im Buch sind auch viele Fotos von den Rocky Mountains. Im Video habe ich dann erfahren, als ich geschaut habe, vor zwei Wochen, als es rauskam, die Kamera deines Vaters ist verloren gegangen und es gab keine Videoaufnahmen von den Rocky Mountains. Wie sehr ärgert einen das?
Ja, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber ich meine, man kann es nicht ändern. Also wir sind dann, mein Vater ist nochmal zurück und hat sie gesucht und hat sie nicht gefunden und dann ist es auch, da muss man es abhaken. Also ist jetzt einfach so, man kann jetzt darüber jammern und klagen. Aber wenn ich es nicht ändern kann, dann akzeptieren, abhaken und auf die schönen Dinge konzentrieren. Es ist ja trotzdem ein guter Film geworden und wir haben noch ein bisschen Videomaterial noch auf dem Handy gehabt und auf einer anderen Kamera, also so komplett weg ist es nicht und am Ende ist es einfach so, ja.
Naja, also es ist echt ein guter Film geworden. Ich habe den mittwochs geschaut, ich glaube vor zwei Wochen, als parallel meine Frau Bachelor geschaut hat. Wenn meine Frau Bachelor schaut oder Heidi Klum, aber das kommt noch nicht, ja, dann habe ich frei. Dann darf ich auch nichts sagen zu dem, was da vorne geht. Und da fahre ich dann eben dann auf der Rolle abends oder auf dem Smartbike. Da habe ich einen Film geguckt. Aber da ist eben mir auch diese Frage eingefallen, ob du bei Bachelor oder beim Dschungelcamp mitmachen würdest. Da, so ist es entstanden. Also es ist ein super Film. Aber was mich da so auch beeindruckt hat, auch wenn die Landschaft vielleicht dann eben ziemlich lang und ganz schön weilig ist, tagelang eigentlich nur eine Straße geradeaus. Man kann ja auch Meilen dann an den Horizont gucken und sieht immer noch diese Straße. Ich erinnere mich, du hast bei Cape to Cape gesagt, du motivierst dich immer von Schokoriegel zu Schokoriegel. Ist das da genauso möglich oder musst du da irgendwie andere Motivationstechniken anwenden?
Also ist da noch viel wichtiger als bei anderen Projekten, weil so landschaftlich im Mittleren Westen, insbesondere in Kansas, einfach oder in Nebraska auch, da passiert einfach gar nichts. Und beim Radeln ist es nicht so schlimm, weil man einfach Geschwindigkeit hat, man kommt schneller vorwärts. Beim Laufen durch Kansas, das sind einfach, ja, man hat halt mal zwei, drei Wochen nichts. Also wirklich nichts. Das sieht alles exakt gleich aus. Einfach eine schnurgerade Straße durch Felder, sind keine Bäume, da ist gar nichts. Alle 25 Kilometer kommen ein paar Häuser mit so einem Getreidesilo und das war's. Und das tägliche Highlight ist dann einfach die Tankstelle, wo es jetzt nicht wirklich gute Dinge gibt, also jetzt so ernährungstechnisch. Aber ja, es ist heiß, es gibt ein Eis, es gibt eine Cola, es gibt einen Schokoriegel und ein Stück Pizza und darauf freue ich mich. Und dann geht's auf zur nächsten.
Dann hast du immer draußen geschlafen?
Meistens. Also ich habe den Großteil der Zeit draußen gezeltet, das ist richtig. Und ab und an bei Einheimischen und irgendwie einmal die Woche im Schnitt in etwa in einem Motel.
Da schläfst du dann auf der Luftmatratze oder so auf dem Plankenboden?
Ich habe eine kleine Isomatte natürlich dabei.
Und eine Isomatte.
Genau, also ich bin früher mal ohne Luftmatratze unterwegs gewesen, aber mittlerweile, wenn ich mir es irgendwie erlauben kann, dann nehme ich den Komfort schon. Es gibt ja auch mittlerweile ganz kleine, leichte.
Naja, aber zum Aufpusten oder nur so eine Schaummatratze?
Zum Aufpusten. Ist noch, ja, ist, passt wunderbar. Die ist eine Herausforderung ist natürlich, wo man zeltet in den USA, weil die Amerikaner ja in manchen Gegenden doch ein sehr eigenartiges Verhältnis zu Privateigentum haben und dann um ihre Grundstücke gerne Stacheldrahtzaun und No Trespassing Signs hinmachen und noch so eine Trump-Fahne und amerikanische Waffenlobby dazu. Also man merkt, da ist man nicht willkommen. Und ist halt auch die Gesetze sind so, dass man muss da schon ein bisschen aufpassen, wo man sein Zelt aufschlägt.
Also anders als jedermann recht in Schweden.
Das komplette Gegenteil, genau.
Genau. Aber da ist er auch umzäunt und da kannst du auch dann, da klingelst du auch nicht und sagst, hurra, ich bin da jetzt und kann ich vielleicht. Also eine Frage stellst du auch nicht. Wärst du einfach weiter.
Ja, das sind ja auch, wenn das so riesige Grundstücke sind und riesige Felder, ist ja alles zehnmal so groß wie bei uns. Also man muss erstmal einen Farmer finden, den man fragen könnte. Und auch da, genau. Und ich sag's mal so, die Sache ist auch, wenn ich in die Dunkelheit komme, ich laufe ja oder radel ja bis abends. Und was ich damit sagen möchte, ist nur, es gibt Gegenden, da ist es nicht wie ich hier in Deutschland, natürlich halt auf einer Wiese irgendwie mich mit meinem Schlafsack hinlegen und bin am nächsten Morgen wieder weg. Das würde ich jetzt in den USA auf Privateigentum in manchen Gegenden nicht machen.
Jonas, was war?
Sarah, ich glaube, du hast eine Frage.
Ja, genau. Gehabt, ne? Was war für dich schlimmer, weil ich mich auch an die leidvollen Bilder erinnere, wo du da in der Bullenhitze in der Mojave-Wüste, glaube ich, war es, gefahren bist. Und was war für dich schlimmer? Ich kann mich auch erinnern an den Triathlon, wo du in Sibirien bei Wind, Eis, Regen, Schnee, alles mögliche Gegenwind geradelt bist oder diese Hitze in der Wüste. Was würdest du jetzt im Nachhinein sagen, war furchtbarer?
Für mich definitiv die Kälte. Ich habe eine sehr, sehr hohe Kälte- und Hitzetoleranz. Ich hatte, wenn man so meine extremste Kälte und meine extremste Hitze auseinanderhält, dann bin ich bei über 80 Grad Temperaturdifferenz.
Wahnsinn.
Und ich, Kälte, ich akzeptiere es, ist okay, aber ist jetzt nicht so, dass ich es mag. Hitze, ich find's total geil, wenn es heiß ist. Und Mojave-Wüste war jetzt ein bisschen arg heiß, muss man dazu sagen. Also hat er wirklich über 50
Schatten.
Grad.
Ja.
Und es gibt keinen Schatten, also 50 Grad im Schatten. Das heißt, die Temperatur bei mir ist noch heißer. Ich hatte beim Laufen einmal in der Mojave-Wüste den Punkt, wo mir wirklich die Fußsohlen in meinen Schuhen sind mir so leicht verbrannt. So heiß war das. Ich konnte nicht mehr auf dem Asphalt rennen. Und es war so ein schwarzer neuer Asphalt, der dann so ein bisschen geschmolzen ist. Also unglaublich heiß. Und das ist sowas, für den Körper ist es brutal, aber mir macht Spaß. Und abends so der Sonnenuntergang danach oder der Sonnenaufgang
ja,
und die Nächte in der
geschwärmt.
Wüste, das ist unglaublich. Das ist unglaublich schön.
Ja, die Bilder waren wirklich faszinierend. Da denke ich mal, das kann man nachempfinden. Ja, jetzt warst du ja länger als diese sogenannten 3 Monate, die man als Tourist dort verbringen kann. Was konntest du da für ein Visum beantragen eigentlich? Also wie ging das Offizielle da vonstatten?
Also ich habe ein 10-Jahres-Visum für die USA.
Ach ja, dann.
Genau, ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie das heißt, das Visum. Aber ich darf auf jeden Fall 6 Monate am Stück in die USA einreisen und dann auch wieder. Okay. Und das kriegt man relativ, also man muss halt zur Botschaft gehen, es ist kein ESTA, genau, das ist der Unterschied. ESTA ist 3 Monate, Visum gibt es auch für 6 Monate und damit geht es wunderbar, ja.
Von anderen Interviews weiß ich, dass du so auf Komfort verzichtest, dass es ja um Geschwindigkeit geht und um Schnelligkeit geht, aber gibt es denn irgendein Must-Have, was unbedingt dabei sein soll, vielleicht auch so ein Glücksbringer oder eben der obligatorische Schokoriegel, was hast du immer dabei, auf was willst du auf jeden Fall nicht verzichten?
Ich habe jetzt keine Sache, die nicht unbedingt nötig ist. Also ich habe die Sachen, die man für so ein Projekt braucht. Das ist ein Handy zum Beispiel, da passt der Geldbeutel. Auf dem Fahrrad ist Multitool und die Luftpumpe, so Sachen. Also es gibt aber jetzt keinen Glücksbringer oder irgendetwas, was ich dabei habe. Ich habe nur das dabei, was ich brauche.
Okay.
Und wenn ich eine Sache mitnehmen könnte und Platz und Gewicht keine Rolle spielen würde, dann wäre das so eine kleine italienische Espresso-Maschine.
Oh ja, unbedingt. Kann ich verstehen.
Da hatten wir es schon mal vor 2 Jahren davon. Ich weiß, da wird sich nicht mehr dran erinnern. Und ich habe eine kleine gefunden, die ist natürlich auch, also die nimmt so viel Platz weg wie jede andere. Die ist aber super leicht. Die habe ich letztes Jahr in Düsseldorf in einem Espresso-Geschäft gesehen für 5 Euro, als ich auf der Cycling World Europe war. Ich wiege die mal nach und dann, wenn du magst, schicke ich dir dazu.
Oh, danke. Also es ist, es kommt immer aufs Abenteuer an. Jetzt bei den meisten bin ich einfach doch zu minimalistisch, aber ja, wenn ich mal eine ein bisschen lockere Tour mache, dann sehr gerne, ja.
Ja, schicke ich dir, denn ich habe sie gekauft, ich brauche es eigentlich nicht. Ich habe noch eine andere, auch so eine kleine, und ob ich jetzt 50 Gramm mehr mitnehme oder nicht, ist bei mir vollkommen egal. Okay, ja, das machen wir. Wir sehen uns ja dann auch dann bei dem Weltrekordversuch. Da kommen wir gleich dazu. Noch 2 kleine Fragen habe ich zu USA, aber eigentlich auch so generell. Ich habe gesagt, Füße verbrannt. Nimmst du irgendwas mit zur Fußpflege, eine spezielle Creme oder irgend sowas? Oder geht irgendwie?
Ich habe gar nichts dabei. Ich habe auch kein Blasenpflaster. Ich habe ja keine Blasen. Gar nichts dabei gehabt. Ich laufe einfach meinen Ultramarathon jeden Tag, bin ja 54 Kilometer Tagesschnitt gelaufen. Ich wechsle allerdings die Schuhe. Also ich habe mehrere Schuhe dabei und wechsle auch jeden Mittag die Schuhe.
Ah.
Und dann esse ich, was auch immer ich finde, und ganz viel davon. Und am nächsten Tag bin ich wieder regeneriert für den nächsten. Und das funktioniert. Ich habe einmal zwischendrin in der Apotheke Salbe gekauft, weil mir der Knöchel angeschwollen ist, so nach etwa, ich glaube, 60 Ultramarathons in etwa in Missouri. Aber das war dann relativ schnell wieder weg.
Ja, das war in dem Film, habe ich gesehen. Mhm. Ja. Was ich im Film so ein bisschen zu kurz kam, war dieses Oldenburg, da dieses deutsche Supermarkt und sowas. Da hätte ich gern ein bisschen mehr davon gesehen. Das hatte ich auch vorher schon irgendwie bei Social Media. Das hat mich voll interessiert.
Das war ein spannendes Städtchen. Also es gibt ja, das war in Ohio, oder an der Grenze von Indiana und Ohio. Und da gibt es sehr, sehr viele Deutsche. Und die sind alle so vor etwa 150 Jahren, dürfte das so die Besiedlung dort gewesen sein, ausgewandert. Und es gibt, also man sieht ja so ein bisschen Spuren schon, aber es ist jetzt nicht wie in manchen anderen Ländern, wo es doch, also jetzt in Südamerika, wo es so richtig so eine deutsche Kolonie gibt, das ist ja jetzt nicht der Fall in der USA. Mhm. Aber Oldenburg ist wirklich eine Stadt, die da heraussticht, weil die haben ja einfach, selbst die Straßennamen sind zweisprachig. Und im Supermarkt, die Regale sind zweisprachig. Und das war schon lustig. Wobei die Leute kein Deutsch sprechen, muss man auch dazu sagen. Also es ist, glaube ich, eher so fürs Image und die Touristen.
Okay, wie sagen die Oldenburg oder wie heißt das denn?
Ich weiß es gar nicht, aber müsste eigentlich Oldenburg sein, ja.
Wahrscheinlich, genau. Letzte Frage dann noch dazu. Du hast am Schluss dann zum Auslaufen den New York Marathon gemacht. Also bis vorher bist du in Einsamkeit die meiste Zeit unterwegs gewesen und dann auf einmal in dieser Menschenmasse. Wie hast du das irgendwie auch, ist das mental irgendwie was irgendwie was auslöst? Und das Zweite, haben dich da Leute erkannt? Wussten die, wer du bist?
Also ich wurde beim New York Marathon, ja, so alle paar Kilometer erkannt, meistens von anderen deutschen Startern, die mitgelaufen sind, und manchmal so am Straßenrand von Leuten, aber das meisten waren schon irgendwie deutsche Starter. Gibt ja ein paar tausend, die mich erkannt haben, und ja, das war nett, war jetzt nicht wie das jetzt in Deutschland auf einer Fahrradmesse ist. Also ich konnte da schon mein Ding machen. Und das Auslaufen für mich, das war natürlich ein Wahnsinnserlebnis, weil es einfach so der Kontrast war zu die Einsamkeit auch von Teilen der USA und diese weite Landschaft und die Natur. Und dann am letzten Tag nochmal, oder nach dem letzten Tag, dann der New York Marathon mit Millionen Menschen an der Strecke und diese Häuserschluchten. Und ich bin eigentlich kein Fan von Großevents, aber der New York Marathon ist schon was Besonderes.
Das war beeindruckend. Ja, hat ein Freund von mir gelaufen vor vielleicht 10 Jahren, der sagt, boah, das war das Erlebnis seines Lebens eigentlich da in diesen Massen. da zu laufen. Ja, klasse. Also, nochmal, Leute, den YouTube-Film gibt es, wie heißt der noch gleich? Transcontinental Twice?
Transamerica Twice auf meinem YouTube-Kanal.
Werden wir verlinken in den Shownotes. Und das Buch heißt ein bisschen anders, Crossing America, auf dem Rad von New York nach Los Angeles und zurück in 100 Ultramarathons aus dem Polyglot Verlag. Super, und auch da die Bilder und sowas. Und du erzählst auch nicht nur so alleine, sondern auch in so ein paar deiner Mitstreiter kommen drin vor. Das fand ich wirklich interessant geschrieben. Und enorm auch irgendwie, wie schnell dann so ein Buch rauskommt. Ne? Das ist aber wahrscheinlich ein Verlag hinten dran, der auch dann so ein bisschen mithilft.
Das ist richtig. Also es gibt natürlich, ja, habe ich einen Verlag, der auch unterstützt, also mit allem hinten dran. Und das Wichtige ist, dass man, das Buch ist ja letztendlich, wie auch das Limit bin nur ich von meinem Triathlon um die Welt, ist auch das chronologisch. Und man kann ja die Kapitel auch schon schreiben, während oder kurz nachdem ich da durch bin. Das heißt, wenn ich jetzt gerade über die Rocky Mountains renne, dann kann man ja danach auch direkt das Rocky Mountain Kapitel schreiben. Und dementsprechend kann das Buch dann wirklich sehr, sehr schnell, nachdem ich in New York angekommen bin, auch in den Druck.
Also sie schicken dir dann den Text zurück, du redigierst nochmal und dann ist so quasi dieses Kapitel abgeschlossen. Interessant.
Also ich tue jeden Abend Sprachnachrichten schicken, wo ich erzähle, was passiert ist und meine Eindrücke und alles. Und dann machen wir natürlich auch Interviews ständig, wo es einfach mal so irgendwie nochmal Gegenfragen gibt. Und der Martin Waller letztendlich, der mich auch immer unterstützt, der war auch mit meinem Vater gemeinsam 10 Tage dabei in Colorado, einfach auch nochmal selber so ein bisschen Eindrücke zu sammeln. Und so entsteht dann ein Buch.
Leute, ihr wisst Bescheid, gibt es in jeder guten Buchhandlung auf Amazon und sonst irgendwo, ist sicherlich auch wieder ein Spiegel-Bestseller, hat mir gut gefallen. Ja, mir hast du es zu Weihnachten geschenkt, ich habe dann das Buch ausgepackt und habe dann gelesen, habe ich über die Weihnachtsgrüße sehr gefreut. Lieber Claude, ich wünsche dir frohe Weihnachten und freue mich auf die gemeinsame Langdistanz im neuen Jahr. Und ja, also der zweite Satz oder der Halbsatz hat dann mir so ein paar Rätsel aufgegeben. Wir wollten ja 2020 mal gemeinsam zur Wetternrunde nach Schweden, weil du hast ja auch so Verbindungen nach Schweden. Es hat dann wegen Corona nicht geklappt. Und ich dachte, was hat der Jonas mit mir vor? Ich weiß es jetzt schon. Sarah weiß es noch nicht. Die ist schon ganz gespannt.
Ja, richtig. Mich freut es auch, dass für dich, Claude, eine Langdistanz ansteht. Könnt ihr mir jetzt bitte verraten, um was es geht? Ich würde es nämlich gerne wissen.
Für dich vielleicht auch, Sarah.
Oh, schauen wir mal. Also, was darfst du machen?
Ich habe ja 120 Ironman-Distanzen um die Welt gemacht, während meinem Triathlon um die Welt.
Ja.
Und ich habe immer so Leistungssport und Abenteuer miteinander verbunden. Wobei der Fokus ja auch schon einmal auf Abenteuer und unsupported war. Und das wird auch in der Zukunft so bleiben. Aber ich bin jetzt 36 und so an dem Höhepunkt meiner sportlichen Leistungsfähigkeit. Und ich will jetzt einmal einfach wissen, was machbar ist. Und daher, ich mache jetzt am 9. Mai jetzt los, dann mache ich 120 Ironman-Distanzen in 120 Tagen. Oh, und Gott. Das Ganze bei der Challenge Rot, also die Originalstrecke der Challenge Rot.
Super.
120 Mal hintereinander. Ich nehme auch am Rennen teil, das ist für mich Nummer 60, starte ich mit den Profis, also die Halbzeit.
Im Juli ist das,
und gell? Dann drehe ich halt noch ein paar extra Runden.
Aha, ja, also Sarah, 120. Du kennst dich aus in Rot, du warst ja letztes Jahr da mit Simon, deinem, ja, Lebensgefährten.
Genau. Ne?
Wie ist es da?
Ja, es ist, also die Challenge Rot und auch an diesem Tag beziehungsweise das ganze Wochenende, das ist eine andere Welt, das ist eine andere Galaxie und jeden Sportbegeisterten würde ich empfehlen, da einfach mal hinzufahren, ob man jetzt teilnimmt oder nicht, aber man wird da mitgerissen. Das ist absolut faszinierend und da hast du natürlich schon was ganz Spannendes, Schönes, Bewegendes ausgesucht, finde ich. Rot ist absoluter Hammer. Aber wenn ich bedenke, dass du 2 Monate vorher schon jeden Tag so eine Distanz zurücklegst, dann Hut ab. Aber ich kann deine Begründung verstehen, wenn du sagst, in dem Alter bist du jetzt und sportlicher Höhepunkt. Also ich finde den Grund auch nachvollziehbar, warum du das jetzt angreifst. Gigantisch.
Also ich muss auch ganz klar sagen, das ist jetzt ein Projekt, das mache ich einmal. Und wenn man sagt, so ein Ironman-Distanz ist ja schon auch
ist für das, viele schon das, das einmal das, im Leben, ja.
Genau, und es ist ja auch schon das größte Ausdauer-Event, jetzt abgesehen von irgendwelchen Extremläufen oder Extremtouren, aber so das größte, sag ich mal, Mainstream-Event. Das ist jetzt nicht der Marathon, sondern natürlich die Ironman-Distanz.
Ja.
Und daher habe ich mir gedacht, es gibt eigentlich nichts Besseres, als die meisten davon am Stück zu machen. Und ich könnte es jetzt irgendwo machen, aber ja, Challenge Rot ist das Triathlon-Mekka, ist der weltgrößte Triathlon, auch noch in Deutschland. Und jeden Triathleten, den ich kenne, der schon mal da war, hat gesagt, das ist der Wahnsinn, die Stimmung. Und das ist für mich genau der Ort, wo man sowas macht.
Aber ich meine, du machst es ja schon mal dann 119 Mal davor. Quatsch, nicht 159 Mal davor, ne? Und dann noch danach. Das ist ja eine Riesenleistung. Das sind wie viele Kilometer Schwimmen, Fahrradfahren und Laufen in Summe? Ich hatte das mal ausgerechnet. Weißt du es im Kopf? Oder?
Müssen 456 Kilometer Schwimmen sein, dann etwa 21.000 Radeln und knapp über 5.000 Laufen.
Wie sehr glaubst du, musst du da an deine Grenze gehen? Hast du da schon eine Vorstellung?
Ja, also das wird natürlich eine absolute Grenzerfahrung. Ich habe ja schon alle drei Disziplinen schon sehr, sehr weitere Sachen gemacht, und zwar immer mit Gepäck. Ich bin ja durch die Adria geschwommen und Radeln sowieso, aber auch beim Laufen mit Anhänger kann ich mehr als einen Marathon jeden Tag laufen. Jetzt sind es drei Disziplinen am Stück. Und ich weiß, das ist machbar. Die große Herausforderung wird sein, es gibt keinen Puffer. Also es ist nicht, wenn ich jetzt irgendwo einen Fahrradweltrekord aufstelle dann und irgendwie einen 250er Tagesschnitt fahre und jetzt habe ich eine Lebensmittelvergiftung, na, dann machen wir mal 2-3 Tage mit nur 230 Kilometern oder 220. Da kann ich mich dabei erholen und dann kommen wieder die 250. Und also man kann auch wieder was reinfahren. Und das ist halt diesmal nicht der Fall. Es ist ganz egal, wie es mir geht, ganz egal, wie die Wetterbedingungen sind. Es ist eine Langdistanz, jeden Tag.
Okay. Der Weltrekord ist nur dann ein Weltrekord, wenn du wirklich 120 Tage jeden Tag sowas gemacht hast? Oder könntest du jetzt aber sagen, ich bin 3 Tage krank und dann wäre es ja vielleicht immer noch ein Weltrekord?
Nein, der Weltrekord steht aktuell bei 105 und zwar in 105 Tagen. Also ist ganz klar, jeden Tag eine Langdistanz. Wie viele Tage ineinander schafft man?
Okay, also wenn ab 106 hättest du einen Weltrekord.
Das genau, aber ich möchte jetzt nicht einfach einen mehr machen, sondern ich habe ja 120 um die Welt gemacht, daher kommt auch die Zahl. jetzt habe ich es um die Welt geschafft, dann schaffe ich das doch auch in Rot, einfach ein bisschen schneller.
So, wenn es dir gut geht, was planst du, wie lang bist du jeden Tag für den für die Langdistanz unterwegs? Also vom Schwimmen ins Wasser bis fertig mit dem Laufen.
Also ich möchte natürlich so viel Routine wie möglich in meinen Tag bringen. Im Idealfall sind die Zeiten immer gleich, aber ich weiß natürlich, wird es mal Tage gehen, wo ich deutlich länger brauche. Das passiert, klar. Im Idealfall rechne ich etwa 1 Stunde 15 fürs Schwimmen, ist ja auch meine schwächste Disziplin. Aha. Dann etwa 5,5 Stunden fürs Radeln, das ist auf so einer Zeitfahrmaschine ohne Gepäck dann ja relativ entspannt als guter Radler und etwa 4 Stunden für den Marathon. Jetzt kommt aber noch eine Mittagspause dazu. Ich möchte jetzt nicht langsam sein in der Wechselzone, aber ich werde jetzt auch nicht da reinsprinten und den Neo von mir reißen. Ich brauche da schon ein bisschen was und ich werde vor allen Dingen eine Mittagspause machen müssen, um einfach die Kalorien reinzubringen. Man verbrennt bei einer Langdistanz über 10.000 Kalorien und am Wettkampftag, wenn man einen macht, dann verliert man halt an 1-2 Kilo, ist auch alles gut. Dann kann man ins Kaloriendefizit reingehen. Ich kann das nicht. Ich muss jeden Tag auch diese Kalorien wieder zu mir nehmen. Und das ist also auch ein Esswettbewerb. Und daher werde ich immer eine Mittagspause machen. Dann komme ich in etwa, so im Idealfall, bei so wahrscheinlich etwa 12 Stunden oder ein ganz kleines bisschen mehr raus.
Mhm. Und dann so eine Stunde Körperpflege insgesamt. Und dann
schlafen.
Ja, musst du schlafen. Und dann, wie viel Schlaf wirst du brauchen?
Also ich funktioniere langfristig mit 7,5 Stunden sehr gut.
Okay, und die Logistics? Brauchst kein Zelt wahrscheinlich. Wo schläfst du?
Genau, also dieses Mal ist es natürlich auch supported. Das wäre sonst nicht möglich, muss man ganz klar sagen.
Klar.
Mein Vater macht Base-Management, kümmert sich um alles. Ich habe eine Ferienwohnung direkt am Solarer Berg und noch zusätzlich einen Campervan in der Wechselzone. Mein Papa kümmert sich dann einfach um alles, dass alles da ist. Die Challenge Road ist auch natürlich mit allem mit dabei. Die sind auch eine ganz tolle Unterstützung und helfen mit vielen, also gerade auch mit der Logistik vor Ort. Und ja, dann drehe ich meine Runden und freue mich über jeden, der mal eine mitmachen möchte oder einfach mal mitradelt oder mitlaufen. Du kannst ja auch als Staffel machen. Und ja, hoffe, du bist auch mal dabei.
Ja, also ich muss jetzt mal gucken, ich habe ja kein Triathlonrad, wie ich das mit meinem Gravelrad hinbekomme. Oder ich muss mir noch irgendwas besorgen bis dahin.
Bis dahin, das schaffen wir, Claude.
Also da muss man ganz klar sagen, ich halte mich natürlich an die offiziellen Regeln der Challenge Road. Das heißt, alles, was bei der Challenge Road erlaubt ist, ist auch für mich erlaubt. Das heißt, beim Schwimmen, wenn jetzt jemand vor mir schwimmen möchte, dann dürfte ich da in den Wasserschatten, das wäre erlaubt. Beim Radeln ist Windschatten natürlich nicht erlaubt.
Ah, okay.
Und genau, das heißt, also für mich, wenn jetzt jemand hinter mir herradelt, habe ich damit überhaupt kein Problem.
Das ist ein guter Hinweis. Also wenn Leute kommen, ich glaube, Rot liegt ja eigentlich noch so zentral, zumindest in Süddeutschland, ja, dass ich mir gut vorstellen dass da ganz viele Fans kommen, Radfahrer, Läufer, alles Mögliche. Die wissen also, beim Radfahren müssen sie hinten dranbleiben. Das sagst du denen wahrscheinlich auch.
Genau. Und aus auf deinem Gravelbike 180 Kilometer mit einem 35er Schnitt bei mir im Windschatten, das schaffst du, oder?
Das schafft er locker als Vorbereitung dann für Rügen unbedingt.
35er Schnitt habe ich gefahren bei der Wetternrunde vor meinem Unfall, ja genau. Aber gucken wir mal, vielleicht fahre ich dann mit dem Fahrrad neben dir her, wenn du läufst.
Ja, aber ja, du kannst ja auch in einen der 120 Tage aussuchen. Also du musst jetzt nicht gleich am 9. Mai in Topform sein. August geht auch noch.
Naja, aber sagen wir mal, diese Rügenrund ist am 8. Juni. Das heißt, ich muss vorher schon mindestens mal in der Lage sein, überhaupt wieder so lange auf dem Fahrrad sitzen zu können. Daran arbeite ich jetzt schon ein bisschen.
Das wäre gut, genau.
Naja. Ich hatte leider Corona jetzt zum zweiten Mal über Neujahr rüber und es ist jetzt 3 Wochen her und ich habe immer noch keine Kraft. Ich weiß nicht, ob du schon mal Corona hattest.
Ich hatte es auch schon einmal, ja.
Ja, aber wie vermeidest du jetzt in der Vorbereitung, dass du es nicht nochmal bekommst? Weil das wäre dramatisch, denke ich mal.
Ja, also vor allen Dingen natürlich währenddessen. Mhm. Ich muss ganz klar sagen, ich gehe jetzt nicht zum normalen Arzt, aber ich werde bei diesem Projekt natürlich schon auch ärztliche Betreuung haben. Und die wissen aber, was ich mache und auch, dass ich es unbedingt machen möchte. Für mich ist das Projekt zu Ende, wenn mir ein Sportmediziner glaubhaft erklärt, dass, wenn ich jetzt weitermache, ich langbleibende Schäden riskiere. Und Corona wäre natürlich so ein Fall, wenn du mit Corona einfach weitermachst, jeden Tag in Langdistanz, dann ist das Risiko einer Herzmuskelentzündung halt dann doch relativ hoch oder zumindest gegeben. Das heißt, Corona ist für mich etwas, was ich auf gar keinen Fall bekommen darf, während dem Projekt. Und da habe ich dann einfach, ich freue mich über Begleitung, aber das ist alles draußen. Und ich schüttel jetzt niemandem die Hand und es gibt auch für niemanden eine Umarmung, auch nicht, wenn ein Kindheitsfreund vorbeikommt, geht einfach nicht. Und dann ist es auch, ist im Sommer, also das sollte dann in Ordnung sein. Und auch mein Vater hat natürlich dann auch einfach der wird dann auch darauf achten, dass man dann so eine kleine, jetzt nicht eine Blase, wie das jetzt zu Hochzeiten von Corona war, aber dass ich einfach ein bisschen aufpasse, dass ich mich auf keinen Fall irgendwo anstecke. Jetzt vorher im Training ist es, sage ich mal, so, das kommt dann drauf an. Also jetzt möchte ich mich natürlich nicht anstecken, aber es ist jetzt auch noch, wäre es jetzt noch kein Desaster, sagen wir so. Das heißt, im April, ich werde halt, je näher ich an den Start komme, desto mehr werde ich aufpassen, so einfach ist es.
Aber Scheitern ist schon irgendwo drin, dann ist ja irgendwie fast schon eine übermenschliche Leistung. Hast du Angst vorm Scheitern? Mal so generell, aber auch jetzt gerade für das Neue?
Nein. Also es gibt natürlich Dinge, die schief gehen können. Jetzt eine Infektion beispielsweise oder man zieht sich beim Laufen eine Verletzung zu, die nicht ausheilt. Das ist natürlich möglich. Aber ich bin bedingungsloser Optimist und ich mache mir Szenarioüberlegungen für alles, was schiefgehen kann. Ich gehe aber felsenfest davon aus, dass ich das schaffen werde.
Ich habe auch noch eine Frage, und zwar in dem Film den Transamerica Twice, da wird der Umstieg von Radfahren aufs Laufen mal ein bisschen genauer gezeigt. Und dann war so eine Szene, ich glaube, Walking Like a Duck wurde es genannt. Oder wurde halt gewitzelt. Und dafür ist dir ja sehr schwer, dieser Umstieg. Und jetzt hast du dann täglich und über Wochen, hast du da noch irgendwelche Tipps oder Tricks oder wie gehst du da vor oder nimmst du dich da besonders erstmal zurück? Was ist so dein ultimativer Tipp?
Also der Tipp ist einfach genau das trainieren. Und ich trainiere aktuell auch mindestens 2, meistens 3 oder sogar 4 Mal am Tag. Das heißt, heute zum Beispiel habe ich morgens Stabi gemacht. Also einfach, um ein bisschen so den Rücken und so auch zu stärken, auch Verletzungen vorzubeugen. Mhm. Dann war ich laufen etwa 15 Kilometer und dann war ich noch 4 Stündchen radeln. Und das mache ich auch manchmal in einer anderen Kombination, dann ist noch Schwimmen dabei. Und wenn man auch dann, wenn ich in den April komme, dann werde ich auch bewusst den Umstieg von Radeln auf Laufen trainieren. Ja. Das heißt, dann mache ich die Trainingseinheiten eben auch in der Reihe und dann ist es auch überhaupt kein Problem, dann gewöhnt man sich daran. Mhm.
Ja. Da hast du den richtigen Plan. Also du trainierst jetzt schon in Portugal natürlich dann den Sport, aber trainierst du auch irgendwie mental das Psychische?
Also das beste psychische Training, was man machen kann, ist ständig aus der Komfortzone rauszugehen, sich ständig ungemütlich machen und damit umzugehen und dann lernt man, wie man das macht, wie man durchhält. Das ist das beste Mentaltraining, was man machen kann. Und das ist ja bei mir schon so ein bisschen Teil vom Lebenskonzept.
Ja, gut, stimmt. aber was glaubst du, wenn du jetzt denkst, okay, das ist jetzt dieses Riesending vor dir. Physisch oder mental, was könnte für dich das größere Problem werden? Oder hält sich das vielleicht so die Waage?
Also, ich sage ja immer, je länger und schwerer das Ganze wird, desto mehr ist es Kopfsache. Und das gilt auch bei diesem Projekt. Es ist genau der Punkt, wenn man jetzt nach 10, nach 15 Ironman-Distanzen überall Schmerzen hat, glaubt man, oh, das wird jetzt noch schlimmer? Oder glaubt man, nee, da kommen auch wieder bessere Tage? Und das ist mental. Und das kann nicht jeder, sagen wir es mal so. Aber genau das ist auch meine Stärke. Ich habe damit noch nie ein Problem gehabt. Daher mache ich mir vor dem Mentalen bei dieser Herausforderung überhaupt keine Sorgen. Ich bin sowas von heiß drauf. Ich habe die nötige Motivation und ich weiß, wie ich mich motiviere. Ich bin jetzt gerade durch Kansas gerannt im letzten Sommer. Da sieht man 3 Wochen lang Felder, sonst gar nichts. Das ist sowas von monoton und bin jeden Tag ultra gelaufen. Also mental ist das mindestens genauso herausfordernd. Und das Körperliche bei diesem Projekt ist einfach nochmal, ja, da gibt's, wird eine riesen Herausforderung. Es gibt Faktoren, also ich werde auch nochmal tiefer gehen müssen, als ich vielleicht auch bei meinen anderen Projekten tief gegangen bin, auf eine andere Art und Weise natürlich. Und das wird unglaublich spannend. Man muss ganz klar sagen, Du hast es jetzt Scheitern genannt. Ich sag mal so, ich glaube, ich schaffe das. Deshalb ist Scheitern für mich immer so ein negatives Wort. Ich nenne es mal so die Herausforderungen, wo Probleme auftauchen können, die man dann überkommen muss. Und das ist natürlich ganz klar das Laufen. Schwimmen und Radfahren, da kommen keine Verletzungen. Schwimmen und Radfahren ist beides relativ locker. Beim Laufen ist einfach eine ganz andere Belastung für Gelenke und so weiter. Das Schwimmen und Radfahren entscheidet am Ende, wie frisch gehe ich noch auf die Laufstrecke. Die Laufstrecke ist aber das, wo die richtigen Probleme kommen können.
Am 7.7. ist ja dann die DATEV Challenge, die Challenge Rot. Und was glaubst du, ist da zeitlich für dich drin? Du sagst vorher, so 12 Stunden wirst du wahrscheinlich immer unterwegs sein, aber hast du da schon so ein Plan, worauf es hinauslaufen könnte,
ja, bei also dem eigentlichen der Plan, Wettbewerb. Der Plan für mich beim eigentlichen Wettbewerb ist, genauso schnell zu sein wie an den anderen 119 Tagen auch. Okay. Und zwar aus dem, und das wird eine riesen Herausforderung, weil ich könnte natürlich deutlich schneller an einem Tag. Mhm. Also ich bin mir sicher, ich kann deutlich unter 10 Stunden kommen und ich weiß jetzt nicht, wie es nach 60 aussieht, aber vielleicht auch noch mal deutlich schneller. Aber der Punkt ist, ich würde das am nächsten Tag bereuen und den darauffolgenden Tagen.
Ja.
Und das wird eine riesen Herausforderung, wenn ich jetzt also ich starte ja relativ weit vorne, wenn ich mit den Profis starte beim Schwimmen und werde dann natürlich so mit den ambitionierten Age-Gruppern wahrscheinlich auch eingeholt. Und das ist dann so der Punkt, vielleicht nicht beim Schwimmen, aber beim Radfahren, beim Laufen, wenn dann massenhaft Leute an dir vorbeiziehen und ich genau weiß, ich könnte eigentlich viel schneller, wenn ich nur heute müsste. Das kennt man ja, man lässt sich ja auf dem Fahrrad, wenn man einen Pass hochfährt, man lässt sich ja ungern überholen. Also ein wahrer Rennradfahrer hat da schon ein kleines Problem damit. Mhm. Und ich weiß aber, hey, ich mache nicht nur einen. Und mich da zu kontrollieren, wird eine Herausforderung. Das heißt, ich werde ganz klar einfach mit an dem Tag nach meiner Uhr laufen, nach der Pace und beim Fahrradfahren genauso. Ich nehme meine Pace vom Vortag und genau das mache ich auch. Da komme ich nicht in Versuchung.
Ich wollte vorhin schon fragen, Material, welche Sponsoren hast du an Bord? Fangen wir doch mal mit dem Fahrrad an, von derselben Marke wie bisher.
Genau, ich werde das Scott Plasma fahren, das die Zeitfahrmaschine von Scott. Ansonsten mein Hauptsponsor ist Shimano, also die Dura-Ace, die I2-Gruppe dran.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ganz genau. Also fährst elektronisch, nicht wie in Afrika, mechanisch ist dann doch schon bequemer, ne?
Ja, also die I2 ist elektronisch, schaltet ja wunderbar. Der einzige Punkt ist, es schaltet besser, aber es ist, trotzdem muss man ganz klar sagen, ein nice to have. Also es geht auch ohne. Und es ist eine Sache, eine mechanische, da kann ich in Afrika zum Straßenmechaniker gehen und er kann mir das reparieren. Mit einer elektronischen habe ich in Afrika keine Chance, Ersatzteile zu bekommen und keine Chance, dass mir irgendjemand helfen kann. Das heißt, für mich ist so, ich fahre mittlerweile in Europa fast immer elektronisch auf all meinen Rädern. Wenn ich allerdings auf längere Reisen in exotische Länder gehe, wo es keinerlei Fahrradinfrastruktur hat, dann bin ich nach wie vor bei mechanisch.
Solange es die noch gibt, ne?
Genau. Und ja, ansonsten auf meinem Fahrrad noch Lightweight Meilenstein-Laufräder.
Oh,
die sind natürlich auch sauschnell. Und Schwalbe, Ergon und so weiter. Also alles wird. Ich bin selber gespannt, weil ich in meinem ganzen Leben tatsächlich noch nie auf einem High-End-Zeitfahrrad gesessen bin. Also ich bin ja eigentlich die Pace Rennrad oder Gravelbike mit Packtaschen gewohnt. Und jetzt, ich bin mal gespannt, ob man da wirklich von alleine so gefühlt vorwärts kommt.
Aber du sitzt ja auch anders drauf wahrscheinlich. Also ich kann mich erinnern, du bist ja auch bei Jens Maschaschek öfters mal, ne? Da war Simon, der Lebensgefährte von Sarah, letztes Jahr, als er sich auf Rot vorbereitet hat und hat sich dann auf sein neues, ich glaube, er hat ein Canyon draufsetzen lassen. Also da habe ich auch schon viel gelernt, wie man so eine Zeitfahrmaschine einstellen kann. Fand ich hochinteressant, auch gerade so vom Auflieger her, ne? dass man auch genug Luft kriegt und so.
Genau, also ich bin auch beim Jens zum Bikefitting wieder und er stellt mir dann das richtig ein, auch einfach für Komfort ist natürlich bei mir die große Prio.
Ja, wann bist du in Offenbach? Roundabout?
Ich habe gestern mit ihm geschrieben, ich bin wahrscheinlich im Februar bei ihm.
Ja, da kann ich ja diese kleine Espresso-Maschine vorbeibringen.
Stimmt, genau, du bist ja auch in der ganzen Nähe.
Genau, deswegen, ja.
Ich gebe dir Bescheid.
Ja, super. Ja, dann sehen wir uns kurz. Ne?
Sehr gut, ja. Das war's.
Ansonsten, Sarah und ich sind auf der Cycling World in Europe, in Düsseldorf. Cycling World Europe, da bist du wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, also ich habe jetzt dieses Jahr tatsächlich wenig öffentliche Veranstaltungen, weil ich mich einfach aufs Training fokussiere.
Naja, klar. Und dann eben auch die Corona-Gefahr ist natürlich klar. Ne? Ich hatte irgendwie noch, muss ich jetzt mal gucken, aufgeschrieben, Zitat aus dem Film Transamerica Twice, du standest da irgendwo, ich weiß gar nicht, vor irgendeinem Haus und hast dann nur noch gesagt, ich bin selten in meinem Leben so fertig gewesen. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum du fertig warst, das war glaube ich im Laufabschnitt, aber glaubst du, dass du so ein Level an, wie sagt man, an Kaputtheit etc. auch in Rot erleben wirst oder war das schon extrem dort an dem Tag?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das war, und ich bin mir ziemlich sicher, das war in der Mojave-Wüste.
Ich glaube auch.
An dem Tag, wo gerade neue Hitzerekorde gebrochen wurden.
Aha.
Also ich hatte über 50 Grad und und habe da einen Anhänger durch einen tiefen Sand gezogen. Das sind dann doch extrem Bedingungen. In Rot, ja, da werden Tage kommen, wo es natürlich auch extrem schwer wird, aber ja, ich mag Herausforderungen.
Stark. Also, Sarah wird kommen, ich werde kommen, mein Bruder werde ich auch überzeugen und da kommen bestimmt noch tausende andere.
Also, ich kann mich erinnern, letztes Jahr an dem Event-Tag war es ja auch unglaublich heiß, das ganze Wochenende. Es war wirklich, wir haben gebrütet. Und es ist in Rot nicht immer nur gemäßigte Temperatur. Somit kann schon sein, ja, dass sich das auch ganz schön belastet. Oder auch im Mai kann es noch sehr kalt sein. Also da gibt es ja alles.
Also ich habe eine sehr hohe Hitzetoleranz. Bin durch die Sahara geradelt, ja, durch die Mojave-Wüste gerannt. Da mache ich mir keine Sorgen.
Nee, ich glaube, das...
Eher, ist es eher die Kälte Anfang Mai, also im Rotsee beim Schwimmen. Ja. Das wird aber, also es sind wirklich nur die ersten 2 Wochen, dann ist auch kein Problem mehr. Aber wenn es jetzt, Mitte Mai kann es schön und warm sein. Es kann aber durchaus auch mal kalte Regentage geben. Und wenn man dann irgendwie bei Wassertemperatur, kann man so nicht genau sagen, ich erwarte irgendwas zwischen 13 und 16 Grad, je nachdem, wie der April wird. Und wenn wir jetzt mal 13, 14 Grad Wassertemperatur sagen und dann draußen unter 10 Grad und Dauerregen, keinen Infekt bekommen, nicht krank werden, ist dann eine Herausforderung, aber auch wirklich nur die ersten paar Tage. Sobald die Wassertemperatur irgendwie 15 oder dann 16 Grad oder so erreicht, ist im Neo ja kein Problem mehr.
Dann drücken wir mal die Daumen, dass es einen schönen Mai gibt. Auf jeden Fall. Es kommen ja gerade so, ist ja die, wie heißt das so, die Tage so um den 10., 11., 12. Mai, das sind ja irgendwie so die.
Das sind nicht die Schafskälte?
Die Eisheiligen.
Oder Eisheiligen. Ja,
Eisheiligen, irgendwas. Ja, da kann es ja gerade am Anfang ein bisschen blöd werden. Ne? Wenn du mal so gar keinen Bock, gar keine Motivation hast, so wie mir es gerade geht nach Corona, wie bekommst du deinen Hintern wieder hoch? Hast du einen Tipp für mich?
Also, ich habe fast immer Bock auf Sport. Und mein Tipp ist, Abwechslung reinbringen und ein Ziel vor Augen haben. Also es ist, ich trainiere zum Beispiel auch hier in Portugal in der neuen Gegend und das ist einfach toll, dass man andere Runden hat und so weiter. Also ich bin jetzt nicht der Fan von auf dem Hometrainer zu sitzen den ganzen Tag. Und dann ein Ziel haben, kleine Zwischenziele setzen. Also der Tipp, den ich dir jetzt geben würde, der wäre, dir eine gute Zeit, dir das Ziel zu setzen, eine ganze Langdistanz mit mir mitzumachen, dran zu bleiben. Und das Ziel muss dir so wichtig sein, dass du dafür gleich morgen um 6 dir dein Abo im lokalen Schwimmbad holst und dann ist mit der Motivation überhaupt kein Problem mehr.
Ich schwimme wie eine Bleiente. Also wenn du nicht fahren.
Ja, ich gut, aber ich meine, alleine
bei dir am Hinterrad zu bleiben, würde ich mir momentan nicht zutrauen, aber ich habe jetzt noch ein paar Monate Zeit und dann habe ich ein Ziel. Ja, das ist schon richtig super. Ja, das machen wir so. Ich habe nochmal andere Fragen. Wenn du so diese langen Strecken läufst, fährst, schwimmst, ja, man kommt ja so manchmal in den Flow. Also ich nicht so oft, weil ich mich gar nicht so an die Grenze rantaste, aber wie häufig spürst du das auf dem Rad oder beim Laufen, dass da so das Adrenalin kommt und irgendwie du immer weiter kannst und positiv gestimmt bist? Wie oft kommt das bei dir?
Das kommt relativ oft vor. Also es ist nicht jeden Tag, aber viele Tage kommt es. Und es kann auch wirklich nach 50 Kilometer Laufen kommen. Also es kann auch nach einem absoluten Tiefpunkt kommen. Es kann sein, ich bin nach 30 Kilometern Laufen, der Mittagspause so ein bisschen, ja, fühlt sich nicht gut an, fühlt sich nicht locker an. Und nach 50 sind die Schmerzen weg und es läuft einfach. Und ich glaube einfach fest daran, heute kommt auch wieder ein Flow.
Okay, und was machst du dann, um in Flow zu kommen? Irgendwie Musik hören, singen? Also ich habe ganz oft, singe ich im Kopf, also ich singe gar nicht laut, weil ich gar nicht singen kann, aber ich habe da irgendwie so spezielle Lieder, die ich dann auch selbst singe oder auch höre. Ne? Hast du da irgendwie Musik, hörst du Musik oder Podcasts oder irgendwas?
Ich höre Musik und auch Podcasts und das hilft absolut. Also es geht dann letztendlich auch darum, so ein bisschen so eine Atmosphäre zu schaffen. Beim Laufen mache ich das oft mit Musik. Wenn ich jetzt durch Kansas renne, ist es Sonnenuntergang und ich habe irgendwie den Forrest Gump Soundtrack. Das hilft, ist gut.
Stimmt, ja genau, das beim Fahrradfahren, so eine Szene.
Ja, einen Alpenpass hochfahren, da brauche ich auch keine Musik, da komme ich einfach so oft auch einfach in den Flow.
Ah, okay, wegen dem Blick. Ja, wir haben so eine kleine Spotify-Musikliste. Wenn du drei Titel hättest zum Draufsetzen, die du so beim Fahrradfahren hörst, was würdest du uns empfehlen?
Also kommt immer auf den Anlass an, was man gerade macht, aber ein richtig guter Sportsong ist auf jeden Fall von Queen, Don't Stop Me Now. Richtig gut.
Ja.
Dann für mich für Nummer 100 in Rot, Elton John, I'm Still Standing, auch super Lied.
Ja, absolut.
Und ansonsten sage ich mal so für den Rhythmus ist auch Paul Kalkbrenner geht natürlich auch immer zum Training.
Okay.
Ist auch gut, bringt einen guten Rhythmus. Oder ich finde zum Beispiel auch 74-75 ein super Song zum Laufen. Genau, und daher eine recht breite Mischung, ja.
Kommt noch darauf an, was ich gerade. Ja. Dann setze ich die drauf als Tipps von Jonas. Super.
Sehr gut.
Ja. Ja, ich habe das mal angefangen irgendwann mit ein paar Lesern, da sind so 20 Songs drauf ungefähr, und jetzt wollen wir quasi immer ein paar neue draufbringen. Ich dachte eigentlich, also ich bin mir nicht ganz sicher, weil Forrest Gump ist schon lange her, als ich das letzte Mal geschaut habe, im Soundtrack ist da nicht auch On the Road Again?
Ja, auch ganz toller Song.
Ja, ist das nicht, wenn du so läufst, On the Road Again? Das, also, ja.
Doch, aber dann eher für, den habe ich natürlich durch die USA gehört. Aber in Rot fände ich ihn jetzt, ist ja was anderes von der Atmosphäre her.
Ja,
aber wenn man so durch ein Kontinent, road. Durch ein Land rennt, dann On the Road Again ist klasse.
Ja, du musst nur Rot anders schreiben. R-O-T-H, dann passt es wieder.
Genau.
In Road Again. Jeden Tag. der Film, der Groundhog Day auf Deutsch, ich glaube, täglich grüßt das, wie heißt es auf Deutsch?
Murmeltier, oder?
Murmeltier, genau, ja. Und dann kannst du jeden Morgen sagen, In Road Again. Statt On the Road Again. du motivierst ja ganz viele Leute, nicht nur mich, aber gibt es auch Leute, die dich motivieren, die Vorbild für dich sind?
Also ich habe jetzt kein Vorbild in dem Sinn, dass ich jemanden habe, dem ich nacheifere. Ich finde, es gibt ganz viele tolle, inspirierende Menschen auf die eine oder andere Art und Weise. Auch aus ganz vielen unterschiedlichen Kontexten. Und für mich sind es oft Menschen, die es einfach nicht einfach haben und trotzdem ihre Ziele erreichen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, wo ich durch Mexiko gerannt bin. Da stand ein einbeiniger Läufer am Straßenrand mit zwei Krücken. Und der ist 16 Kilometer mitgehüpft auf einem Bein.
Wow.
Und der hat einen Unfall gehabt, ihm wurde das Bein amputiert und hat ein neues Ziel gehabt. Und der ist tatsächlich vor 2 Jahren auch in Veracruz in 8,5 Stunden seinen ersten Marathon gelaufen. Eine unglaublich inspirierende Geschichte. Und solche Storys, solche Leute, das ist, find ich auch was, wo man viel von nehmen kann.
Ich gucke beim Indoor-Training relativ häufig Netflix. Da ist ja auch dein Film über den Triathlon 360 zu schauen. Ne? Da habe ich eine letzte Reportage gesehen über einen, der heißt Heinz Stücke. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt.
Der Weltumradler, ja, kenne ich auch, ja, vom Namen her.
Vom Namen her, der ist ja. Irgendwie 1962, glaube ich, mit 18 oder 17, weiß ich gar nicht genau, Rad ein Zelt aufgebrochen und war dann über 50 Jahre, wenn ich mich recht erinnere, dann nicht mehr zu Hause. Ne? Sehr interessant. Da habe ich dann teilweise, auch wenn du ganz anders unterwegs bist, also aber auch einer, der die Welt sehen will, der ausbrechen wollte, der andere Ziele, einen anderen Horizont haben wollte, hat mich ganz oft an dich erinnert.
Finde ich auch eine super inspirierende Persönlichkeit natürlich. Und ich sag mal so, ich hab jetzt niemanden, dem ich nacheifere, sondern es gibt, ich möchte nicht das Leben vom Heinz Stücke führen und nur unterwegs sein, aber sicherlich sind da Teile von seinem Leben, die ich auch unglaublich toll finde. Und am Ende möchte ich aber meinen eigenen Weg gehen.
Klar. Aber auch da für die Leute, die es nicht kennen, ich weiß nicht, ob es den nur auf Netflix gibt, der heißt The Man Who Wanted to See It All. Eine super interessante Reportage und natürlich dann eben auch Tria 360 von Jonas Deichmann, Netflix. Genau. Jonas, wir sind fast schon am Ende, weil wir wollten so maximal eine Stunde. Du hast einen Folgetermin, glaube ich. Noch kurz zwei, drei Fragen, die ich unbedingt noch hätte loswerden wollen. Und zwar einer, weil wir es gerade von Filmen hatten, dein Film Cape to Cape, den finde ich gerade nirgends. Den hat Der hat mich komplett mitgenommen. Den fand ich den spannendsten überhaupt. Wo kann man den anschauen?
Den gibt es unter anderem online auf Vimeo. Und ansonsten ist in jedem Land ein bisschen anders, also in wo er läuft. In Deutschland findet man ihn online auf Vimeo, wenn man einfach Jonas Deichmann Cape to Cape eingibt.
Okay, dann gucke ich da mal, weil Vimeo habe ich, glaube ich, da gucke ich, glaube ich, alle Schaltjahr mal rein irgendwie. Gut zu wissen. Dann noch, was ich auch einfach wissen wollte, was ist für dich Luxus? Ist das ein trockenes Zelt, ein trockener Schlafsack oder was wäre für dich Luxus?
Ein trockenes Paar Socken, glaube ich, hast du mal irgendwo erwähnt.
Also Luxus ist ja immer die eine Frage von der Definition. Für mich ist Luxus die Freiheit, mein Leben selbstbestimmt zu führen. Mhm. Also Luxus wird immer mit einem tollen Bett und einem schicken Hotel und so verglichen. Nee, Luxus kann auch ein unglaublich toller Zeltplatz irgendwo sein. Und daher Luxus ist immer eine Frage der Definition. Und ich definiere Luxus als in allererster Linie als die Freiheit, mein Leben so zu führen, wie ich es möchte.
Ja, da muss man öfters mal drüber nachdenken. Ja, auch gerade nicht so das Materielle, sondern wirklich auch dieses frei übers Leben stimmen können, ja, zu tun, was man möchte, daran zu wachsen. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich, ja, das Materielle ist gar nicht so wichtig.
Stimmt.
Also ich bin ein paar Monate im Jahr auf dem Fahrrad unterwegs. Das ist doch mal ein Luxus.
Absolut.
Und Freiheit pur, ja.
Ja, demnächst 4 Monate, 21.000 Kilometer.
Purer Luxus.
Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich der pure Luxus ist einen guten Sattel und ein paar gute Laufschuhe wahrscheinlich.
Genau.
Jonas, also wir begleiten dich, rufen auch jetzt schon mal auf ab 9. Mai. Ich glaube, welcher Tag ist der 9. Mai? Ist das ein Wochenende?
Donnerstag.
Ein Donnerstag. Muss ich gucken, muss ich eigentlich arbeiten, aber fände ich schon spannend, vorbeizukommen. Dann sehen wir uns. Wir sehen uns vorher in Offenbach, ja, in nicht allzu langer Zeit. Ja, ich hole die Espressomaschine gleich raus. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Vielleicht ist sie so leicht, dass sie auch gleich verbrennt auf dem Gaskocher. Ich weiß es nicht. Fand das nur, die war federleicht. Das ist fürs Bikepacking eigentlich super.
Ja, danke. So machen wir es.
So machen wir es. Dann danke, dass du da warst. Wir, Sarah, sehen uns ganz bald wieder. Wir wollen die Pause nicht so lange. Ja. Da erklären wir auch nochmal, warum wir so lange nicht gesendet haben. Ja. Genau. Da reden wir auch so ein bisschen über die Dinge, die wir so erlebt haben. Aber Jonas, nochmal vielen Dank, dass du bei uns in der Rennrad-WG warst, dass wir als eine der ersten erfahren konnten, jetzt eben dann auch unsere Hörer oder Hörerinnen und Hörer, was du vorhast, ist total enorme Sachen, als ich das gehört habe, es ist unmenschlich, glaube ich, ja. Und ich wünsche jetzt schon mal viel Glück, dass du gesund bleibst, trainier gut und wir sehen uns in Offenbach. Also, schönen Abend. Ciao, ciao.
Tschüss, Jonas. So, alles Gute.
Euch auch. Bis bald.
Danke. Ciao.